Okay, schieß los.
Du hattest in der Jungen Welt in den letzten Wochen mehrere Artikel zur Situation in der Ukraine geschrieben, unter anderem einen Kommentar mit dem Titel Linke duckt sich weg. Kannst du sagen, was genau kritisierst du an der Haltung der Partei Die Linke aktuell?
Ja, also meine Artikel waren jetzt weniger zur Ukraine, sondern eben wirklich zur Partei Die Linke und vor allem zur Position der Linken zu Fragen Antimilitarismus, zur NATO, oder man kann auch sagen, zur Frage, wie steht man überhaupt zum Imperialismus. Und ich kritisiere an der Linken, dass es dort zwar schon seit längerem eigentlich eine Entwicklung gibt, dass man von programmatischen Punkten, die im Erfurter Programm dieser Partei durchaus noch drinstehen, in Sachen Antimilitarismus eigentlich sich nach und nach verabschieden will. Und hier, ja, also wo früher noch wirklich Antimilitarismus auch Antimilitarismus hieß und gegen alle Bundeswehr-Auslandseinsätze und gegen die NATO, da kommt heute mehr und mehr eigentlich nur noch ein, wir sind gegen Rüstungsexporte raus, und über die großen Fragen will man dann oft gar nicht mehr reden. Oder was auch eine Tendenz jetzt ist, es wird versucht von führenden Politikerinnen und Politikern dieser Partei, hier so eine Linie zu verankern. Also wir bezeichnen es in der Jungen Welt und auch die Linken in der Linkspartei sagen es so, eine Art Äquidistanz. Also das ist, heißt, naja, sicher, wir kritisieren die USA, wir kritisieren die NATO, aber China unterdrückt ja auch die Uiguren, Russland überfällt ja auch die Ukraine, wir können hier weder die eine noch die andere Seite einnehmen, sondern wir müssen jetzt hier ja eine linke Position haben, und die, so hat es Wulf Gallert, einer der hier, ja, Vordenker der Linken, kann man sagen, kürzlich formuliert, wir müssen zurück zu Marx, wir müssen nämlich gegen alle Verhältnisse sein, in denen der Mensch ein unterdrücktes, ein ausgebeutetes Wesen ist. Und das heißt, wir müssen also genauso Russland kritisieren, China kritisieren, auch Kuba kritisieren, wie wir die USA kritisieren oder die eigene Regierung. Und das, sage ich mal, da ist meine Kritik daran. Also zum einen sage ich natürlich, ich will gar nicht leugnen, dass es weltweit Schweinereien gibt. Ich will gar nicht leugnen, dass in Russland ganz, ganz viel falsch läuft. Russland ist kein sozialistischer Staat. Auch in China. Ich kann schwer beurteilen, wie es dort ausschaut, aber ich bin auch sicher, auch dort läuft nicht alles richtig. Und Kuba hat auch Probleme. Aber wir müssen immer fragen, wo stehen wir? Wo stehen wir als Sozialistinnen und Sozialisten hier in Deutschland? Für wen machen wir Politik? Aus was für einer Position heraus machen wir Politik? Wir sind kein abstraktes Weltzentralkomitee einer weltweiten Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, sondern wir sind in einem der stärksten westlichen imperialistischen Staaten und müssen hier eine Politik machen. Wenn ich da dann eine Haltung der Äquidistanz einnehme, dann nähere ich mich damit faktisch dem eigenen Imperialismus, der ja hier, ja, ich sag mal, auf eine kriegerische Konfrontation mit anderen Konkurrenten, mit anderen Großmächten selber zutreibt oder aktiv darauf hinarbeitet, dem nähere ich mich dann letztendlich an. Ich kann dann keine konsequente antimilitaristische Politik mehr hier im eigenen Land machen. Und das ist meine Kritik an der Linken oder an größeren Teilen ihrer Führung, dass sie eben hier wirklich eigene Programmpositionen versucht zu schleifen in Sachen Bundeswehr-Auslandseinsätze, in Sachen klare Ablehnung der NATO und dergleichen.
Wo würdest du sagen, ist der Kern dieses Problems? Also woher kommt das? Wie müsste man da rangehen, um diese Positionen wieder zu schärfen oder da mehr Klarheit reinzubringen?
Also sagen wir erstmal, der Kern des Problems ist sicherlich, wir haben ja in der Linkspartei einen allgemeinen Anpassungskurs, einen Anpassungskurs an den bürgerlichen Staat, an den bürgerlichen Parlamentarismus, eine Tendenz, so dieses, wir wollen mitmachen, wir wollen endlich auch mal mitregieren auf Bundesebene. Davon sind sie zwar jetzt weiter entfernt denn je, würde ich sagen, also mit den letzten 4,9%, aber ich meine, diese Partei wird im Wesentlichen bestimmt und gesteuert von Menschen, die von der Partei leben. Also es gibt Untersuchungen, wo wirklich rauskommt, dass die Mehrzahl der Menschen im Parteivorstand, in den wichtigen Gremien, alles Leute sind, die entweder selbst Abgeordnete sind oder für Abgeordnete arbeiten oder für die Stiftung oder so, in irgendeiner Form sozusagen ihr Geld durch die Partei verdienen. Und daraus kommt dann auch, also da wer so eingebunden ist, vertritt nicht mehr unbedingt die Interessen der Wählerinnen und Wähler oder der Arbeiterklasse oder so, sondern fängt an, im Wesentlichen seine eigenen Interessen auf abgehobene Weise zu vertreten. Und dadurch haben wir eben generell eine Anpassungstendenz der Linkspartei eben an den bürgerlichen Staat. Also wir sehen das in ganz, ganz vielen Punkten. Und das betrifft eben natürlich auch die Haltung in der Frage des Antimilitarismus. Ich meine, von SPD, von Grünen und so wurde ja immer ganz klar gesagt, mitregieren darf eine Linke, wenn überhaupt, nur dann, wenn sie sich von ihren außenpolitischen Positionen verabschiedet. Wer in Deutschland mitregieren will, der muss sich zur NATO bekennen, der muss sich zur EU bekennen, der muss sich auch zur Verteidigung Israels als Staatsräson bekennen und so weiter. Und das sind dann lauter Hürden, die hier für die Linke auch aufgestellt werden, egal ob SPD und Grüne jemals ernsthaft daran geglaubt haben, die Linke mitregieren zu lassen oder so. Aber diese Hürden würden aufgestellt. Und dann gibt es natürlich die Politiker der Linken, die eben hier selber ja, ankommen wollen im bürgerlichen Staat, die mitregieren wollen, die der Meinung sind, sie wollen endlich mal auf Augenhöhe mit den anderen Parteien hier stehen, die sind dann bereit, hier programmatische Grundsätze über Bord zu werfen oder nach hinten zu drängen. Also wenn wir uns die letzten Strategiepapiere aus der Bundestagsfraktion Die Linke auch anschauen, sehen wir, da wird dann oft die Frage Krieg und Frieden einfach unter ferner Liefen ganz nach hinten gedrängt. Da heißt es, wir müssen uns wieder auf unsere Kernkompetenzen setzen und das ist die Frage soziale Gerechtigkeit. Sie probieren dann einfach gar nicht mehr über die Fragen Krieg oder NATO oder so zu reden. Und das ist natürlich, sag ich mal, Blödsinn. Also die Linke hatte früher immer gesagt, wir sind eigentlich in zwei Punkten Kernkompetenz. Wir sind die einzige Friedenspartei, die es im Bundestag gibt und wir sind die Partei, die also hier irgendwie konsequent für soziale Gerechtigkeit oder vielleicht sogar noch radikaler gegen Kapitalismus auftritt und so. Und jetzt wird das Ganze verengt nur noch auf dieses, wir sind das soziale Korrektiv zur Ampelregierung oder das soziale Korrektiv zu Rot-Grün und über die Frage Krieg und Frieden, NATO, reden wir jetzt lieber gar nicht mehr, weil damit könnten wir ja Leute abschrecken. Da sage ich mal, abschrecken tut man da vielleicht. Potenzielle Koalitionspartner, die aber momentan ja eine Regierung gebildet haben, die müssen nicht koalieren. Aber indem man nicht mehr über diese wichtigen Themen redet, über die Frage der Kriegsgefahr, schreckt man vor allem diejenigen Wählerinnen und Wähler ab, die diese Partei bisher vielleicht auch mit großen Bauchschmerzen wegen vieler Dinge nur noch gewählt haben, weil sie bisher immer gegen Kriegseinsätze gestimmt hat und weil sie eben tatsächlich bisher noch eine ja, mehr oder weniger antimilitaristische oder eine Friedenskraft auch im Parlament gewesen ist. Und wenn das jetzt auch geopfert wird, treibt man letztendlich diese Wähler weg. Also die werden dann auch nicht SPD und Grün wählen, die werden dann vielleicht DKP oder gar nicht mehr. Und so. Und da war es natürlich, sage ich mal, auch ganz verheerend, wenn kurz vor der Bundestagswahl die Linkspartei schon ihr Wahlversprechen in der Frage Antimilitarismus bricht, wo es heißt, wir werden niemals einem Bundeswehr-Auslandseinsatz zustimmen, wir werden solche Einsätze immer ablehnen. Und dann geht es um diesen letzten Kriegseinsatz in Afghanistan, der offiziell der Rettung von Ortskräften und anderen dienen sollte. Aber da hat die Linke dann gesagt, nee, in diesem speziellen Fall werden wir uns enthalten. Eine kleine Minderheit in der Fraktion, eine Handvoll Leute, haben tatsächlich zugestimmt, haben also erstmals einem Kriegseinsatz zugestimmt. Eine andere kleine Minderheit, auch meine damalige Chefin Ulla Jelpke, hat zum Glück konsequent mit Nein gestimmt. Aber das war hier, sage ich mal, ein ganz fatales Signal nach außen, zu sagen, ist uns unser Wahlprogramm wert. Wir verraten hier diesen Punkt aus unserem Wahlprogramm schon zwei Wochen, bevor die Wahl überhaupt stattfindet. Das ist wirklich ein ganz, ganz fatales Signal. Aber die Reaktion von führenden Politikerinnen und Politikern der Linken war genau umgekehrt. Die haben dann nach der Wahl gesagt, Unser Abstimmungsverhalten hat die Leute verschreckt. Und zwar nicht, dass wir uns enthalten haben und einige zugestimmt haben, sondern wir hätten alle zustimmen sollen. Denn die Bevölkerung hat nicht verstanden, dass wir hier gegen eine Rettungsmission gestimmt haben. Da muss ich sagen, ja, man hätte das entsprechend erklären müssen, dass es nicht um eine Rettungsmission geht. Oder wenn man Leute retten will, geht das auch auf andere Weise. Also ich meine, die Linke ist zu Recht auch eigentlich keine Freundin von Polizeiauslandseinsätzen. Aber wenn ich Leute von irgendeinem Flughafen retten will, dann brauche ich keine schwer bewaffneten Fallschirmjäger. Da reichen sicherlich dann auch schon irgendwie Polizisten, um so ein Flugzeug abzusichern. Also da muss ich keinen Kampfeinsatz beschließen, der zudem nicht nur auf Afghanistan beschränkt ist vom Mandat, sondern auch die umliegenden Länder eingeschlossen hat und auch von der Dauer her, also eben nicht die 2-3 Tage war, sondern wirklich mehrere Wochen umfasste. Und also eigentlich eine Blankovollmacht war. Also die Linke hätte es durchaus erklären können. Und auch wenn sie nicht in der Lage ist, vielleicht größeren Teil der Bevölkerung zu erklären, warum man gegen so einen Einsatz stimmen muss, ja, dann heißt das trotzdem nicht, dass man umkippen darf und hier eine falsche Position einnehmen. Auch in anderen Fragen steht die Linke oft in der Minderheit und muss erstmal geduldig erklären, warum vielleicht Neoliberalismus keine so gute Idee ist oder so. Und trotzdem tut sie es. Aber da sage ich, das war eben wirklich schon ein ganz fatales Signal, das eigentlich gezeigt hat, wohin der Weg gehen wird. Erstmal die Enthaltung mit teilweise Zustimmung und danach dann die Debatte, eigentlich hätten wir alle zustimmen sollen.
Nochmal zurück zur Ukraine. Woran würdest du hier in der Situation oder an welchen Äußerungen und Positionierungen aus der Linkspartei würdest du diese von dir schon angesprochene Haltung der Äquidistanz konkret festmachen? Worin hat die sich gezeigt?
Ich tue mich inzwischen schon fast schwer, von der Äquidistanz zu reden. Wenn ich mir die Äußerungen der letzten Tage anschaue, und zwar quer durch alle Strömungen, wird dort immer nur noch auf Russland reingeschlagen. Da heißt es, Russland ist der Aggressor. Russland bedroht die Ukraine. Russland droht einzumarschieren. Gut, jetzt sind tatsächlich russische Truppen drin, aber nur in den Volksrepubliken. Da wurde also in allen diesen Äußerungen die Entwicklung des Konfliktes eigentlich völlig ausgeblendet. Es wurde wirklich nur so, man hat eine Augenblickssituation genommen, gesagt, jetzt Russland steht an der ukrainischen Grenze, Russland bedroht die Ukraine, also ist Russland der Aggressor, Russland ist schuld. 30 Jahre NATO-Osterweiterung wurden hier mal eben ausgeblendet. Oder es wurde ausgeblendet, dass es vor 7 Jahren in Kiew einen von Faschisten und vom Westen unterstützten Putsch gab, in dessen Folge ja erst die russische Bevölkerung in der Ostukraine so bedrängt wurde oder sich so bedrängt fühlte, dass sie diese Volksrepubliken ausgerufen hat. Und da, sag ich mal, also ist es wirklich inzwischen schwer, sogar von Äquidistanz zu reden, wenn ich dann in ganz vielen Äußerungen quer durch alle Strömungen der Linken wirklich, es geht von Bewegungslinke bis rechte Reformer, wenn ich da eigentlich gar kein Wort der Kritik mehr an der NATO höre, an den USA höre, oder an der Kiewer Regierung, die ja ganz offen mit der Rückeroberung der Volksrepubliken droht, denen das Wasser abdreht, die regelmäßig auch beschießt und damit hofft, die Bevölkerung die Flucht zu treiben. Erstaunlicherweise, sage ich mal, wenn man so will, war sogar der rechteste Reformer, wie wir ihn kennen, Dietmar Bartsch war heute noch einer der Milderen, der irgendwie so sagte, naja, aber jetzt sollte man wieder an den Verhandlungstisch zurück und so. Also ausgerechnet Bartsch gehörte jetzt mal nicht zu den Scharfmachern. Nun, Bartsch kommt aus der Mecklenburger Linkspartei, die dort ja in einer Regierung auch mit drin ist, die sich sehr stark für Nord Stream einsetzt, für die Pipeline, die ja in Mecklenburg auch enden soll. Mag sein, dass solche Überlegungen durchaus bei Bartsch als echter Realo hier mal auch im Grund gespielt haben, dass er nicht weiter Öl ins Feuer gegossen hat, wie so viele andere. Aber sonst, also ich denke zum Beispiel vorgestern, Nima Movasat, Bewegungslinke, ein Genosse, der sozusagen immer mit uns auf der Straße war, wenn es gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen anderes ging, jemand, den man sicherlich im linken Flügel der Partei zuordnet, aber wenn der dann auch einen Tweet loslässt, die Lage ist ganz eindeutig, nur Russland ist der Aggressor, dann noch hinzufügt, ich mag die NATO trotzdem nicht, ja, das ist aber keine Äquidistanz mehr. Dieses Ich mag die NATO trotzdem nicht, das ist ja so eine kurze, ja, da will er sich mal kurz noch reinwaschen, aber man muss wirklich fragen, ja, in was für eine Situation haben wir da gerade? Und wenn man da dann erstmal auch, ja, erstmal NATO-Kriegspropaganda übernimmt und dann am Schluss noch sagt, naja, ich übernehme zwar die NATO-Kriegspropaganda, aber die Organisation, von der die Propaganda kommt, mag ich nicht. Nein, auch das ist ja, die Äquidistanz führt einen dann an die Seite letztendlich des eigenen Imperialismus. Nun, ich habe dann auch gesagt, naja, Bewegungslinke goes imperialistische Realpolitik. Niemand wollte nicht argumentieren, hat mich geblockt auf Twitter. So, what?
Jetzt hat ja die, also der Kommentar war überschrieben mit Linke duckt sich weg. Wir haben jetzt vor allem über die Partei Die Linke gesprochen, aber die Partei Die Linke hat ja auch einen relativ großen Einfluss auf eine, ne, ich fasse es jetzt mal weit, Friedensbewegung in Deutschland. Inwieweit würdest du sagen, ist diese Haltung, diese Unklarheit in Bezug auf eine Analyse des Imperialismus, die einen dann schlussendlich, so wie du es gezeigt hast, an die Seite des eigenen Imperialismus treibt, auch etwas, was ein größeres Problem in der Friedensbewegung außerhalb der Partei Die Linke darstellt?
Also Anlass für den Kommentar war ja unter anderem, dass es inzwischen schon mehrere, auch von vielen, von tausenden Leuten unterschriebene Friedensappelle gab. Vor allem ein Appell, der, wenn man so will, aus der klassischen Friedensbewegung rauskam, der natürlich erstmal auch aufforderte, man muss jetzt zurück zum Minsker Abkommen, also wo die Ukraine sich auch verpflichtet hat, hier eine Lösung mit den Volksrepubliken zu finden und so. Und das war auch ein Appell, in dem aber auch ganz klar drin stand, Ursache dieses Konflikts ist nicht unbedingt die Lage in der Ukraine, sondern Ursache ist das Hegemonialstreben der USA und der von ihr geführten NATO. Und dieser Appell wurde ja innerhalb einer Woche schon von 6.000, 7.000 Menschen unterschrieben. Darunter waren ganz viele Friedensbewegte, da waren viele Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch eine ganze Reihe Abgeordnete der Linkspartei. Übrigens bis hin durchaus zu Leuten, die man auch eher im Reformerlager vermutet. Und meine Frage war, warum fehlen die beiden Parteivorsitzenden, Henning Welzow und Wissler, und warum fehlen die Fraktionsvorsitzenden Bartsch und Muhammad Ali unter den Unterzeichnern? Ich habe mich dann als Redakteur der Jungen Welt auch an diese Politiker bzw. die Pressestelle gewandt. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Was mich auch insofern ein bisschen enttäuscht, gerade bei der Pressestelle der Bundestagsfraktion, das sind ja Leute, mit denen ich 15 Jahre lang eng zusammengearbeitet habe. Sie hätten mir wenigstens eine blöde Ausrede geben können und sagen, oh, du weißt, wir haben gerade Sitzungswoche, wir erreichen unsere Chefs nicht. Aber überhaupt nicht zu reagieren, das nehme ich schon fast persönlich. Also das zeigt, da will jemand nicht antworten. Und der Vorwurf jetzt, die Linke duckt sich weg, ja, das ist eben wirklich Parteispitze und Fraktionsspitze haben eben hier gemerkt oder wollten einfach zu diesem Konflikt ja erstmal möglichst gar nicht Stellung beziehen. Inzwischen beziehen sie Stellung und zwar mit ungefähr mit den Worten wie alle anderen, Russland ist schuld, aber sie wollten nicht auf dieses Papier drauf, denke ich, weil dort doch recht eindeutig gesagt wurde, dieser Konflikt dreht sich zwar vordergründig um die Ukraine, aber in Wahrheit ist es ein Konflikt, der eben schon wesentlich länger andauert und Hintergrund ist die NATO-Politik, Hintergrund ist die US-Politik, der sich die europäischen NATO-Partner eben hier als Juniorpartner unterordnen. Und das wollte die Spitze von Fraktion und Partei ganz offensichtlich nicht unterschreiben, um hier niemanden ja, bei SPD und Grünen und anderen, mit denen man gerne zusammenarbeiten will, zu verprellen. Naja, und jetzt die Frage, wie wirkt sich das auf die Friedensbewegung aus? Ich denke, wir müssen erstmal konstatieren, die klassische Friedensbewegung in Deutschland ist ja nahezu nicht mehr vorhanden. Jedenfalls auf der Straße fast nicht. Die paar Kundgebungen, die es gab, es waren ein paar hundert Leute. Also ich meine, ich will nur mal vergleichen. Wenn die türkische Armee irgendwo ein Massaker in Kurdistan begeht, sind sofort einige tausend Menschen aus der kurdischen Friedensbewegung auf der Straße. Aber wenn hier wir so halb vorm Weltkrieg stehen und es dann nur möglich ist, einige hundert Menschen mehrheitlich im Rentenalter auf die Straße zu bringen, dann hat die Friedensbewegung tatsächlich erstmal schon ein großes Problem. Die klassische Friedensbewegung wird auch nicht erst heute sozusagen zerlegt oder desorientiert, sondern ich habe eher eigentlich gerade so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis. 1999, als damals die Grünen in der Regierung waren und dem Jugoslawienkrieg, der Bombardierung von Belgrad zugestimmt haben. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Da erlebte ich dann, wie wirklich viele Leute aus dem Umfeld der Grünen, mit denen ich vorher wirklich jahrelang eigentlich immer bei Ostermärschen auf der Straße war, beim Golfkrieg davor, bei anderen, mit denen ich immer bei antimilitaristischen Aktionen dabei war, wie die dann plötzlich reihenweise umkippten, als die Grünen-Spitze eben sagte, oh, Milosevic ist der neue Hitler, den müssen wir jetzt stoppen, wir müssen lernen, nie wieder Auschwitz heißt, wir müssen Belgrad bombardieren. Als diese Logik sich so innerhalb der Grünen verfangen hat. Also ich habe gerade einen alten Zeitungsartikel wiedergefunden, wie wir damals war ich noch PDS-Mitglied, zusammen mit Genossen von der DKP, wie wir eine Grünen-Versammlung mehr oder weniger gesprengt haben, auf der ganz offen eben propagiert wurde, warum Deutschland in den Krieg ziehen muss. Und wir haben da kräftig gegengehalten. Und der Journalist der Süddeutschen fragte, warum seid ihr so wütend? Und wir haben gesagt, wir sind so wütend, weil hier das die Leute sind, mit denen wir bisher gegen Kriege gekämpft haben. Und sie verraten uns jetzt, die haben jetzt die Seite gewechselt. Und damals wurden ganz große Teile der Friedensbewegung schon desorientiert, wurden mit scheinbar linken, mit antifaschistischen Argumenten, nie wieder Auschwitz, eingefangen für einen imperialistischen Krieg, an dem die Bundeswehr sich erstmals seit 1945 wieder offen beteiligt hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Linke jetzt wieder eine ähnliche Rolle auch spielt, nur dass jetzt nicht mehr allzu viel Friedensbewegung da ist, die jetzt verwirrt werden können. Also die wenigen, oft sehr, sehr, aber schon noch recht alten Genossinnen und Genossen, die jetzt noch auf die Straße gehen, die lassen sich wahrscheinlich gar nicht so sehr verwirren. Aber wir haben ja hier auch andere Bewegungen, Fridays for Future und andere, die durchaus auch Friedensthemen mit aufgegriffen haben in den letzten Jahren, die sich hier eigentlich auch deutlich nach links bewegt haben, die also nicht mehr nur Klimakritik betrieben haben, sondern auch den Antikapitalismus, die Friedensfrage mitten in ihrer Agenda hatten. Und ich denke, es wirkt auf solche Gruppierungen auch sehr desorientierend, nicht nur die Position, die es natürlich die Grünen einnehmen, als aggressivste pro-imperialistische Partei in Deutschland momentan, sondern auch die Position, die die Linke als scheinbar einzige Friedenspartei einnimmt, indem sie eben hier keine klaren Aussagen mehr gibt, indem sie nicht klar so einen Appell unterstützt, indem sie nicht klar sagt, von wem geht die Aggression aus, sondern probiert, sich durchzuschummeln oder am Ende auch hier NATO-Propaganda verbreitet. Ich meine, umgekehrt mal gefragt, was wäre die Aufgabe einer wirklichen Friedenspartei im Parlament? Ich denke, die Aufgabe einer solchen Partei wäre, sie müsste erstens die Kriegspropaganda der NATO entlarven. Sie müsste zweitens probieren, Menschen auf die Straße zu mobilisieren. Sie müsste wirklich aufrufen, sagen, geht auf die Straße, stellt euch der Kriegshetze entgegen, verhindert die Verlegung von Truppen aus Deutschland, US-Truppen, Bundeswehrtruppen und anderen Richtung russische Grenze. In den letzten Wochen wurde hier tausende Soldaten mit schwerem Gerät von der NATO, auch Bundeswehreinheiten wurden zum Teil ins Baltikum verlegt, zum Teil nach Rumänien und anderswo, alles im Rahmen eben dieser Einkreisungspolitik gegen die Russische Föderation, also etwas, was eben hier tatsächlich die Lage weiter verschärft. Und da hätte eine Linke wirklich sagen müssen, wir müssen auch auf der Straße dagegen protestieren. Wir müssen nicht nur Straßenblockaden fürs Klima machen, wir müssen Straßenblockaden machen, wenn hier Panzerverbände, deutsche Panzer und Schützenpanzerverbände wieder verlegt werden, vielleicht erstmal nur nach Polen und dann weiter Richtung russische Grenze. Und so etwas ist eben nicht geschehen. Es reicht nicht, wenn die Linke einfach jetzt letzte Woche zum Valentinstag dann über Social Media ein Meme verbreitet, wo irgendwie ein Junge mit russischer Fahne und ein Mädchen mit ukrainischer Fahne sich verliebt anschauen und dann drüber schreiben, make love not war. Der Konflikt, den wir hier haben, ist kein Missverständnis, dass irgendwie Ukrainer und Russen sich nicht mögen und im Streit liegen. Wir haben hier eine Differenz, die durch das Vordringen der NATO auf der einen Seite und durch Russland, das nicht noch mehr Land preisgeben will, sich nicht noch mehr bedrohen lassen will, auf der anderen Seite haben. Die Ukraine ist sozusagen da nur in der Mitte eingeklemmt. Und es geht hier nicht um make love not war. Und so, also sowas ist einfach, das ist auch kein Gag zum Valentinstag, sondern es ist einfach Blödsinn. Sag ich mal, sowas verwirrt die Leute wirklich nur. Das ist nicht die Aufgabe einer Friedenspartei.
Jetzt muss ich noch eine letzte Frage anschließen. Wenn du sagst, Geschichte wiederholt sich oder du hast den Eindruck, es wiederholen sich so ein paar Momente und gerade diese Desorientierung ist das, was so gefährlich ist und was die Grünen, die ja auch als eine Friedenspartei nach dem Selbstverständnis mal angefangen haben, jetzt zu einer der oder zu der aggressivsten imperialistischen Partei in Deutschland gerade machen. Ja, wo ist der Punkt, wo man auch die Partei Die Linke dann als objektiven Gegner begreifen muss?
Also erstmal, ich würde noch nicht die Partei als Ganzes als objektiven Gegner begreifen, weil ich auch sehe, in der Partei sind erstmal noch sehr, sehr viele Genossinnen und Genossen, die ähnlich denken wie ich oder wie andere Antimilitaristen, andere Sozialisten außerhalb. Aber es gibt in der Führung dieser Partei tatsächlich Leute, die mit ihrer Anpassungsstrategie so weit gehen, dass ich sage, ja, da gibt es irgendwann Momente, wo wir dann auch nicht mehr zusammen können. Also ich meine, ab dem Moment, wo Die Linke hier tatsächlich imperialistischen Kriegseinsätzen zustimmt oder sich auch, auch bei richtigen Einsätzen dann weiter in Zukunft vielleicht erstmal nur enthält, um irgendwie mit in einer Regierung zu bleiben und nicht mehr konsequent dagegen kämpft, dann sage ich, da fängt sie tatsächlich an, dann der Gegner zu sein. Also noch, ich meine, dieser Afghanistan-Einsatz war ein verheerendes Signal, aber es war jetzt noch nicht das große Umkippen, es war jetzt noch nicht die Zustimmung. Also ich meine, wenn Die Linke jetzt morgen zustimmen würde, dass deutsche Truppen jetzt irgendwie in die Ukraine verlegt werden sollen oder so. Also das wäre, da muss es einen Cut geben, dann ist keine Zusammenarbeit mehr möglich. Aber so weit ist es zum Glück noch nicht, aber Schritt für Schritt wird dieser Weg ja bereitet. Ich will einfach nochmal hier vielleicht nochmal anführen, was ich denke, was einfach der Kompass für linke Friedenspolitik oder für linke antimilitaristische Politik sein sollte. Ich halte es da wirklich mit Karl Liebknecht. Karl Liebknecht, der ja im Ersten Weltkrieg ganz klar gesagt hat, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Also im Ersten Weltkrieg, als Deutschland gegen den russischen Zarismus auch kämpfte, auch natürlich gegen die Westmächte und so, da hat Liebknecht gesagt, der Hauptfeind steht im eigenen Land, es ist der deutsche Militarismus, es ist die deutsche Geheimdiplomatie, es ist der deutsche Imperialismus. Liebknecht sagte nicht, der einzige Feind steht im eigenen Land, er sagte der Hauptfeind. Es wäre sicherlich, also heute würde man wahrscheinlich Liebknecht mit so einer Äußerung sagen, oh, er ist ein Zarenversteher, aber das war ja absolut nicht. Also Liebknecht war selber mit einer Russin verheiratet. Liebknecht hat in seinem ganzen politischen Leben immer russische Revolutionärinnen und Revolutionäre unterstützt gegen den Zarismus. Er hat als Anwalt für deren Asylrecht gekämpft, wenn sie hier waren. Er hat Gelder gesammelt, um sie in Russland zu unterstützen. Für Liebknecht war der Zarismus immer auch ein Feind der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung in ganz Europa. Und so und drum hat er diejenigen unterstützt, die dagegen kämpften. Aber er hat in der Situation des imperialistischen Krieges gesagt, wir müssen schauen, wo steht unser Hauptfeind? Und unser Hauptfeind für Sozialistinnen und Sozialisten in Deutschland ist eben in dem Moment nicht der russische Zarismus. Der ist das Problem der russischen Sozialisten, die ihn ja dann auch gestürzt haben. Sondern unser Hauptfeind in Deutschland, das ist der deutsche Imperialismus. Und ich denke, diesen Kompass, den sollten Linke einfach auch haben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, oh, wir stellen uns jetzt in diesem Konflikt an die Seite von Putin. Nee, ich meine, Putin hat gestern, als er die Anerkennung der Volksrepubliken begründete, erstmal 20 Minuten gegen Lenin gewettert. Also er hat gesagt, Lenin ist eigentlich schuld mit seiner Nationalitätenpolitik und so. Also ich meine, das war eine sehr reaktionäre Herleitung. Also ich denke, es gibt keinen Grund, uns an die Seite von Putin zu stellen. Das nicht. Und wenn Putin im eigenen Land jetzt hier, was weiß ich, gegen die Arbeiterbewegung, gegen Streiks vorgeht, homophobe Gesetze erlässt und ähnliches, Anarchisten, Kommunisten einsperren lässt, die Wahlen fälscht, auch zu Ungunsten der Kommunistischen Partei und so. Natürlich können und sollen wir das kritisieren und müssen die Genossinnen und Genossen dort auch unterstützen. Aber in der Frage von Krieg und Frieden, in der Frage eines drohenden imperialistischen Krieges, müssen wir erstmal schauen, was ist unsere Hauptaufgabe, wo stehen wir? Und wir stehen hier in Deutschland sozusagen im Herzen der Bestie. Und wir müssen erst einmal vor der eigenen Haustür kehren. Das meint dieses, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Und so, und ich denke, da wäre ja nicht nur die Partei Die Linke, sondern das wäre eigentlich eine Position, die für Linke, für Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, Antimilitaristinnen, Antimilitaristen in Deutschland eigentlich die entscheidende sein sollte. Dann müssen wir uns auch nämlich, wenn wir diese Position drauf haben, gar nicht darüber streiten, wie hält man es mit Putin oder wenn es dann um China geht, ist China sozialistisch oder nicht. Das ist dann gar nicht für uns die Frage, sondern lass uns unsere Hausaufgaben hier erledigen. Lass uns hier unserem eigenen Imperialismus in den Arm fallen, dass er eben nicht weiter hier diese gefährliche Politik der Einkreisung Russlands, der NATO-Ausdehnung, der weltweiten Militäreinsätze betreibt. Das sollte erst einmal unsere Aufgabe sein.
Vielen Dank. Dann nehmen wir auf jeden Fall Aufgaben oder eine große Aufgabe, eine Klärung und wieder mehr Orientierung uns zu erarbeiten für die als Antimilitaristen hier mit. Vielen Dank für das Interview und deine Gedanken dazu.
Ja, gerne. Okay.